Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Wir sind ja jetzt im Herbst angekommen, das heißt, wir zerfließen auch nicht mehr bei der Aufnahme und ihr auch nicht beim Hören. Einige haben schon Schnee, das war jetzt so nicht geplant, aber gut. Ja, ja, in den höheren Regionen ist Schneegefahr im Moment da mit riesig Zinnhofer und so.
Oha, okay, das ging an mir vorbei. Aber ich sitze hier tatsächlich auch endlich mal wieder an meinem PC, ohne Ventilator und tatsächlich sogar in einem, ja, man könnte fast sagen Pulli.
Ja gut, so Maßnahmen habe ich bis jetzt noch nicht gegriffen, aber auf jeden Fall freut es mich, dass es etwas kühler ist. Es muss jetzt nicht die ganze Zeit regnen. Wäre schön, wenn noch ein bisschen so Spätsommer, aber nicht ganz so warm. Aber ich glaube, das haben wir hinter uns.
Da bin ich auch sehr froh drum. Dann erstmal vielen lieben Dank an alle, die ganz fleißig auf Spotify so viele Kommentare geschrieben haben. Ich bin jetzt fast täglich eigentlich immer daran, auch die Kommentare zu überprüfen, freizugeben, zu beantworten, wenn möglich. Und ja, deswegen vielen Dank an der Stelle für euer Feedback und schreibt weiterhin auch gerne Kommentare auf Spotify. Und worüber wir uns auch wahnsinnig freuen würden, wäre, wenn ihr unseren Podcast einmal bewerten möchtet. Egal, wo ihr ihn gerade hört, fast überall ist sowas wie eine Sternebewertung möglich. Ihr müsst ja nicht unbedingt einen Kommentar reinschreiben. Es reicht ja, wenn ihr einfach nur eine Sternebewertung abgibt. Da freuen wir uns sehr. So. Und ich würde sagen, weil ich auch selbst gleich los muss, starten wir einfach direkt in den Fall rein, wenn du nichts mehr hast.
Nein, ich habe nichts mehr. Ich lehne mich jetzt zurück und lausche ergriffen.
Dann zunächst eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es unter anderem um sexuelle Gewalt. Also der Fall ist wirklich teilweise nichts für schwache Nerven. Es ist der 26. Oktober 1979, als David Lawrence seine 30-jährige Frau Sarah um 21.30 Uhr anruft, um ihr mitzuteilen, dass er gegen 23.30 Uhr wieder nach Hause kommen wird. Ihre drei Kinder schlafen bereits, aber immerhin konnte er tagsüber noch ausreichend mit ihnen Zeit verbringen, bevor er zur Arbeit musste. Nachdem zwei Stunden vergangen sind, erreicht der 33-Jährige wie versprochen sein Haus in Amarillo, Texas. Er freut sich auf seinen wohlverdienten Feierabend und darauf, seine Frau endlich wiedersehen zu können. Doch als er das Wohnzimmer betritt, wird er Zeuge eines grauenhaften Anblicks, den er niemals vergessen wird. Er findet seine Frau Sarah, die auf dem Boden zwischen der Couch und dem Couchtisch liegt. Ihr Körper und ihr Gesicht sind komplett mit Blut bedeckt und sie hat ein klaffendes Loch in der Kehle, aus dem noch immer Blut fließt. Ihre Beine sind gespreizt und ihr Slip ist bis auf den Knöchel ihres rechten Beines heruntergerollt worden. Sofort rennt David zu den Zimmern seiner Kinder und schaut nach ihnen. Diese schlafen tief und fest in ihren Betten und scheinen glücklicherweise nicht zu einem schrecklichen Verbrechen mitbekommen zu haben. Völlig unter Schock ruft David den Notruf. Beim Warten auf den Krankenwagen und die Polizei fällt David auf, dass ein großes Bowie-Messer, das auf einem Gestell im Schlafzimmer ausgestellt ist, fehlt. Als er gegen 15 Uhr zur Arbeit ging, war dieses Messer definitiv noch auf dem Gestell. Der Täter muss dieses also als Tatwaffe genutzt haben. Es dauert nicht lange, bis die Notfallsanitäter eintreffen, doch diese können noch Sarahs Tod feststellen. Die Polizei, die mittlerweile auch am Tatort eingetroffen ist, beginnt sofort mit der Spurensicherung. Auf der Innenseite des linken Beins der Verstorbenen finden sie einen blutigen Handabdruck und machen sofort Fotos davon. Einen ähnlichen Handabdruck finden sie auch auf dem Couchtisch. Auch dieser wird sofort gesichert. Außerdem stellen sie fest, dass Sarahs Handtasche fehlt. Vor dem Haus finden sie auffällige Schuhabdrücke, die von einem Tennisschuh stammen könnten. Sie führen zu einem Punkt in einer Gasse gegenüber dem Wohnhaus der Familie Pinkerton. Das Haus ist den Beamten bestens bekannt. Der dort wohnhafte J. Kelly Pinkerton hat schon zahlreiche Straftaten wie Hausfriedensbruch, Fensterspionage und Einbruch hinter sich. Und das mit gerade einmal 17 Jahren. Kurzerhand klopfen sie an der Tür und fragen, ob sie mit Jay sprechen könnten. Seine Mutter Margie öffnet die Tür und sagt, fast schon hasserfüllt, er ist nicht da. Auf die Frage, ob sie ihn sagen könnte, wo er sich gerade aufhält, gibt sie keine Antwort. Lediglich ein kleines Schulterzucken. Sie will die Beamten weder ins Haus lassen, noch irgendwelche Fragen beantworten. Die Beamten geben ihr eine Karte und sagen ihr, dass er sie anrufen solle, sobald er wieder da ist. Dann steigen sie wieder ins Auto und fahren die Straße entlang, bis sie bei dem mexikanischen Restaurant Abuelos ankommen. Sie wissen, dass er sich dort in Vergangenheit oft aufhielt. Doch dort ist er nicht aufzufinden. Sie drehen also um und fahren zurück. Doch wie es der Zufall will, entdecken sie ihn ganz in der Nähe, als er gerade über den Parkplatz eines Buchladens rennt. Sofort springen sie aus dem Auto und nehmen die Verfolgung auf. In einer Gasse schaffen sie es schließlich, ihn einzuholen, als er gerade versucht, über einen hohen Zaun zu klettern. Den Beamten fällt sofort auf, dass seine blonden Haare sehr nass sind und nach hinten gekämmt sind. Er muss also kurz zuvor geduscht haben. Außerdem trägt er Tennisschuhe, die zu den Schuhabdrücken, die vor Sarah Lawrence Haus gefunden wurden, passen. Aufgrund des Verdachts auf Verstoß gegen die Bewährungsauflagen nehmen sie ihn fest. Sie legen ihm Handschellen an und klären über seine Rechte auf. Auf dem Weg zum Streifenwagen schweigt Pinkerton komplett. Auf der Polizeiwache angekommen, wird ein Handabdruck mit Tinte von Pinkerton genommen. Der Verdächtige streitet vehement ab, etwas mit dem Einbruch oder dem Mord zu tun zu haben. Die Beamten hingegen sind sich sicher, den Täter gefasst zu haben. Jedoch sind die kriminaltechnischen Möglichkeiten in Amarillo zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit, dass die Schuhabdrücke eindeutig zugeordnet werden können. Auch erfordert eine Untersuchung der Handabdrücke enorm viel Zeit. Zumindest können diese nicht sofort Pinkerton zugewiesen werden. Und so müssen sie ihn nur 3 Tage nach der Festnahme aus Mangel an Beweisen wieder freilassen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die gesicherten Handabdruckspuren plötzlich nicht mehr auffindbar sind. Ein Beamter hatte diese wohl in einer Schublade untergebracht und seine Kollegen nicht darüber informiert. Doch nicht nur das ist Teil der schlampigen Ermittlung. Ebenso fällt keinem der Ermittler am Tatort auf, dass ein Fenster im Schlafzimmer aufgebrochen worden war und sich Blut auf der Fensterbank befindet. Dies meldet der Ehemann des Opfers bei der Polizei. Bis die gesicherten Handabdrücke wieder auftauchen, sollen einige Monate vergehen. Monate, in denen ein äußerst brutaler Mörder weiter auf freiem Fuß ist und jederzeit wieder zuschlagen könnte. Wie brutal der Täter tatsächlich vorgegangen ist, wird erst nach der Autopsie der Leiche klar. Der Pathologe stellt fest, dass Sarahs Leiche mindestens 30 Stichwunden an Armen, Schultern, Nacken, Rücken, ihrer linken Hand, im Gesicht und im Unterleib erlitt. Die Todesursache war eine Stichwunde am Hals mit Durchtrennung des Zungenbeins und des Kehlkopfs und dem damit verbundenen Erstickungstod. In Bezug auf die Bauchwunde erklärt der Pathologe, dass das Einführen eines männlichen Penis in die Wunde mit dem von ihm gefundenen Beweisen vereinbar und konsistent sei. Ebenso erklärt er, dass die Vagina der Verstorbenen aufgebläht war und dass nach dem Tod etwas von zylindrischer Form, möglicherweise ein Penis, in die Vagina eingeführt worden war. Die Stichwunden, die ihr zugefügt wurden, stammen mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Bowie-Messer. Die Bewohner von Amarillo sind schockiert von dem Mord und so verängstigt, dass der amtierende Bürgermeister kurzerhand beschließt, dass es das Beste sei, den Feiertag Halloween ausfallen zu lassen. Es sei zu gefährlich, wenn Frauen, im Glauben es seien Kinder, dem Täter bereitwillig ihre Tür öffnen und der Täter so leichtes Spiel hat. Die Wochen vergehen und die Bewohner versuchen, dieses schreckliche Verbrechen zu vergessen und ihr Leben wie gewohnt weiterzuführen. Doch nur 6 Monate später, am 9. April 1980, folgt der nächste grausame Mord. Bei dem Opfer handelt es sich um die 25-jährige Sherry Welch. Sie leitet das Möbelgeschäft Reflections ihrer Familie im Amarillo Village Shopping Center. Gegen 17.30 Uhr schließt die hübsche Blondine, die einen lokalen Schönheitswettbewerb gewonnen hat, das Geschäft ab, als sie plötzlich angegriffen wird. Der Täter sticht 30 Mal auf die junge Frau ein und vergewaltigt sie anschließend. Im Anschluss der Tat benutzt der Täter das Waschbecken im hinteren Teil des Ladens, um sich das Blut abzuwaschen. Den eintreffenden Ermittlern fällt sofort die Ähnlichkeit zu dem Mordfall Sarah Lawrence auf. Die Brutalität der Tat und die Messerstiche bei den Morden an Welch und Lawrence sind sehr ähnlich. Und wieder sind sie davon überzeugt, den Täter zu kennen, J. Kelly Pinkerton. Doch ehe sie ihm die Morde nachweisen können, sollen noch einige Monate vergehen. Nicht nur das. Auch diesmal wird die Ermittlungsarbeit schlampig ausgeführt. Tex Welch, der Ehemann des zweiten Opfers, fordert die Fallakte zum Mord an seiner Frau an und findet heraus, dass die Polizei von Amarillo erst einen Tag nach dem Mord im Möbelgeschäft war, um Fingerabdrücke zu nehmen. Tex ist sogar der Meinung, dass die Polizei von Amarillo, die seiner Meinung nach die Ermittlungen zum Mord an seiner Frau verfuscht hatte, Pinkerton nicht wegen des Mordes an Lawrence anklagen wollte, weil sie sich schuldig fühlen, die Ermittlungen falsch geführt zu haben. Tausende von Dollar werden für die Belohnungsfonds gespendet, um jeden, der Informationen über den Mord an Welch hat, dazu zu bringen, sich zu melden. Doch ohne Erfolg. Im September 1980 gelingt den Ermittlern endlich der Durchbruch. Die verschollenen Beweise sind wie durch Zauberhand wieder aufgetaucht und die Untersuchung kann endlich fortgeführt werden. Ein Fingerabdruckexperte vergleicht nun die Fotos des Handflächenabdrucks auf dem Bein von Sarah Lawrence mit dem Abdruck, der auf dem Couchtisch gefunden wurde, und dem Handflächenabdrücken von J. Kelly Pinkerton, die bei seiner Festnahme genommen wurden. Und er stellt zweifelsfrei fest, dass alle diese Abdrücke von ein und derselben Person stammen, nämlich von J. Kelly Pinkerton. Genau ein Jahr nach dem ersten Mord, am 26. September 1980, wird Pinkerton schließlich verhaftet und im lokalen Fernseher vorgeführt. Pinkerton scheint dies zu genießen, denn er freute sich über die Aufmerksamkeit, die ihm die Medien schenken. Um die Ängste der Einwohner von Amarillo zu zerstreuen, beschließt man schließlich, den Prozess nach Corpus Christi zu verlegen, das über 600 Meilen entfernt liegt. Am 30. Mai 1981 wird J. Kelly Pinkerton für Mord und Einbruch mit der Absicht der Vergewaltigung von Sarah Lawrence schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Pinkerton und seine Verteidiger versuchen mehrfach Berufung gegen das Urteil einzulegen. Während des Berufungsverfahrens sagt John Alley, ein Mitgefangener von Pinkerton, im Zeugenstand aus. Das Erste, was ich ihn sagen hörte, war, dass er ihr die Brüste abgeschnitten und sie auf den Fernseher gelegt hatte. Und er fing an, darüber zu lachen. Und das war's. Nachdem er vom Gericht dazu aufgefordert wird, ins Detail zu gehen, sagt er noch, er sagte, er schnitt ihren Bauch auf und schob seinen Penis in die Wunde, bis er kam. Und dann schlitzte er die Kehle auf und schnitt ihr die Brüste ab. Seine Entscheidung, vor Gericht auszusagen, begründet er mit den Worten, weil ich ein kleines dreijähriges Mädchen und eine hübsche Frau habe. Und ich will verdammt sein, wenn ich da sitze und zusehe, wie jemand wie er freikommt, nachdem er 6 Monate lang damit geprahlt hat, dass er es getan hat. Und dass es beim nächsten Mal meine Frau oder meine Tochter sein könnte. Pinkertons Verteidigung versucht beim Berufungsverfahren damit zu argumentieren, dass die Beweise nicht ausreichen, um eine vorsätzliche Tötung während eines Einbruchs mit Vergewaltigungsabsicht zu beweisen. Denn Pinkerton hatte laut eigener Aussage niemals Geschlechtsverkehr mit der Verstorbenen, wie dieser Begriff im Strafgesetzbuch definiert ist. Tatsächlich konnte Ejakulat lediglich im Bereich der Wunde des Bauchs sichergestellt werden. Die vaginale Penetration, bei der auch nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, ob diese mit dem Penis stattgefunden hat, folgte postmortem. Doch selbst wenn Pinkerton mit seiner Behauptung recht hat, dass man mit einer toten Person keinen Geschlechtsverkehr haben kann, reichen die Beweise aus, um einen Einbruch mit der Absicht der Vergewaltigung nachzuweisen. 11 Monate nach seiner ersten Verurteilung steht er im Mordfall Sherry Welch erneut vor Gericht. Aufgrund von sichergestellten Bisswunden auf Welchs Brüsten kann man ihm auch diesen Mord nach einem Gebissabdruck zweifelsfrei nachweisen. Dieser Prozess wird in El Paso geführt, aus denselben Gründen, aus denen der Lawrence-Mordfall nach Corpus Christi verlegt wurde. Auch für diesen Mord wird er im April 1982 zum Tode durch die Giftspritze verurteilt. Aufgrund von Berufungen kann Pinkerton, der mittlerweile zum Islam konvertiert ist, 3-mal einen Aufschub der Hinrichtung erwirken, wobei er 1-mal nur noch eine halbe Stunde vom Tod entfernt war, bevor der oberste Gerichtshof eingriff und sein Leben rettete. Ein Bundesberufungsgericht lehnt Pinkertons Antrag auf einen 4. Aufschub am 14. Mai 1986 ab, woraufhin er am Folgetag durch eine tödliche Injektion hingerichtet wird. Sein Vater Gene ist bei der Hinrichtung dabei. An ihn richtet er auch seine letzten Worte. Sei stark für mich. Ich möchte, dass du weißt, dass ich mit mir und meinem Gott im Reinen bin. Dann spricht er ein Gebet zu Allah, schaut seinen Vater an und sagt, ich liebe dich, Dad. Berichten zufolge antwortet sein Vater Gene seinem Sohn mit den Worten, auf Wiedersehen, Jay. Was Jay ein weiteres, ich liebe dich, Dad, entlockt. Pinkerton wird dann eine Injektion verabreicht und sagt, mir ist schwindelig. Ich fühle mich schwindelig. Gähnt nach diesen Worten und stirbt. Es ist kaum zu glauben, aber es ist für den 63-jährigen Gene Pinkerton nicht das erste Mal, dass er sich von einem seiner Kinder verabschieden muss. Im Jahr 1956 starb sein 5 Monate alter Sohn Michael, nachdem er aus dem Bett gefallen war und sich in einem Laken verheddert hatte. 1964 erhängte sich sein 11-jähriger Sohn Kenneth an einem Beleuchtungskörper, nachdem er als Disziplinarmaßnahme in sein Schlafzimmer geschickt wurde. Und 1974 kamen 2 weitere Söhne von Gene, der 21-jährige Vietnam-Veteran Roger und der 15-jährige Alan beim Autounfall ums Leben. Gene und seine Frau Margie waren daraufhin für einen Neuanfang mit ihren Kindern von Nebraska nach Amarillo, Texas umgezogen.
Okay. Ja, das ist wirklich sehr heftig. Erstens mal, die Tat ist heftig und was ich halt auch ganz heftig finde, ist jetzt hier zum Schluss, was du vorgelesen hast von dem Vater. Ist ja schon schlimm, wenn ein Kind stirbt, aber das ist ja die Hölle für den Mann.
Ja.
Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, soll ich einfach mal anfangen? Mhm. Was ich noch nie gehört habe, ist der Begriff Fensterspionage. Das fand ich sehr interessant. Das ist ein sehr interessanter Begriff für einen Spanner.
Ja, ich habe das jetzt halt so für mich ins Deutsche übersetzt, ne? Also das.
Ach so, okay.
Vielleicht heißt der Begriff im Deutschen halt nicht so, aber ich habe es halt für mich so übersetzt.
Ich habe es noch nie gehört. Ich fand es sehr interessant.
Ja, weil er halt tatsächlich normalerweise eigentlich so Frauen aufgelauert hat und halt reingespäht hat, aber vorher nie irgendwas getan hat, sondern eigentlich immer nur durchs Fenster geschaut hat, um zu gucken, ob da halt irgendwelche Wertgegenstände sind und wenn dort welche lagen und das Haus verlassen war, ist er halt eingebrochen und hat sich halt die Sachen dann mitgenommen.
Okay. Ja, dann habe ich halt wieder aufgeschrieben, dass es wieder Taten waren, beziehungsweise die zweite Tat, gut, die erste jetzt, je nachdem nicht, die mit besserer Polizeiarbeit und gründlicherer Polizeiarbeit hätten verhindert werden können.
Ja.
Was ich im Umkehrschluss dann auch wieder schlimm fand, war, dass dann, als sie ihn dann zum Schluss hatten, wird dann trotzdem erst, das Wichtigste ist, dass der erstmal sofort der Presse vorgeführt wird und man sich gegenseitig dann noch auf die Schultern klopfen kann, wie toll man das alles gemacht hat, obwohl man vorher komplett versagt hat im Prinzip.
Naja gut, dieses der Presse vorführen war ja nicht nur dieses so, guck mal, wie toll wir sind, sondern es diente ja auch wirklich ganz stark dazu, eben die ganzen Bewohner ein bisschen zu besänftigen, weil du musst dir ja auch vorstellen, dass die ja auch permanent so diese Angst in sich getragen haben, da ist ein richtig kranker Mörder unterwegs, da hat sich ja keine Frau mehr getraut, irgendwie abends alleine rauszugehen oder so.
Und gerade deswegen fand ich das auch wirklich eine gute Reaktion von der Stadt, dass die gesagt haben, okay, dann wird Halloween jetzt erstmal abgesagt. Wir können hier die Sicherheit nicht garantieren.
Ja, das hat der Bürgermeister selbst so entschieden. Und der Bürgermeister tut mir sowieso auch voll leid, weil der halt auch eben bei einer Ansprache auch später verkünden musste, so, ja, also um ehrlich zu sein, hätte man den Mord an Sherry Welch verhindern können, wenn die Ermittlungsarbeit nicht so schlampig gewesen wäre. Ja, hätte man diese Handabdrücke nicht in Anführungsstrichen verlegt. Ja, man hat das versucht damit zu begründen, dass damals so Ermittlungsarbeiten komplett anders waren. Da haben die ganzen Behörden nicht so stark miteinander gearbeitet und war nicht so krass miteinander verknüpft. Also da hat einer der Beamten das Ganze verglichen mit, ja, das ist quasi wie eine private Ermittlungsarbeit, ja, dass du da so eine Ein-Mann-Person bist. Und wenn dann halt ein Beamter dann irgendwie Beweismaterial einfach mal so weglegt und seinen Kollegen nichts davon sagt, dann kann sowas halt auch ganz schön schnell mal einfach langfristig verschwinden. Weil du hast ja keine Datenbank, es wurde keine Akte angelegt dazu. Es wurde halt einfach nicht so gesammelt, wie man das dann später getan hat. Man hat dann aber auch aufgrund von diesem Fall später ganz, ganz stark daran gearbeitet, eben diese ganze Ermittlungsarbeit besser zu machen.
Gut, und wenn dann ein Beamter mal die Treppe runterfällt und bricht sich ein Bein und ist dann 3 Monate im Krankenstand, wird halt eben 3 Monate in der laufenden Mordermittlung nicht ermittelt. So wie die das jetzt
so
ausgeführt haben.
So im Prinzip kam es mir halt vor, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand geistesanwesend irgendwelche Beweismittel wegpackt und dann niemanden darüber informiert. Oder selber mal auf die Idee kommt, so hey, ich habe hier doch noch Beweismaterial, wird damit nicht mal gearbeitet. Kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen kann ich mir wirklich nur vorstellen, entweder Krankenstand oder vielleicht irgendwie Ort gewechselt oder sowas in der Richtung. Ich kann es mir nicht erklären. Ebenso genauso dumm eigentlich. Die finden zwar diese Spuren vor dem Haus und verfolgen diese Spuren, aber so mal zu gucken, wie der Täter überhaupt reinkam, wie er wieder verschwunden ist, ob er sonst noch irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Der Mann hat dann am nächsten Morgen gesehen, ach guck mal da, da ist das Fenster kaputt, da ist er dann wohl reingekommen und da ist auch Blut. Das hätte man alles sichern müssen. Oder beim zweiten Mordfall, dass sie dann erst am Folgetag die ganzen Spuren genommen haben, wo jeder Hunds und Kunz hätte jederzeit alle Spuren verwischen können.
Hier, das wäre jetzt mal so ein klassischer Fall gewesen, wo man einen, wie man es so schön umgangssprachlich sagt, einen Arsch in der Hose hätte haben müssen und sagen müssen, Leute, hier sind bei den Ermittlungen schwerwiegende Fehler gemacht worden, es tut uns furchtbar leid, wir werden das aufarbeiten und werden da auch je nachdem die Konsequenzen draus ziehen. Anstatt sich da hinzustellen und zu sagen, ja, ach gut, ja, das war jetzt halt eine Schublade, die halt nur einer aufmachen darf oder sonst irgendwas. Das ist das Problem. Weil das schürt meiner Meinung nach noch mehr den Zorn der Bevölkerung. Weil jeder halbwegs intelligente Mensch weiß, dass das vollkommener Quatsch ist, was derjenige da erklärt hat.
Ja, das ist auch richtig. Aber sind wir mal ehrlich, geholfen hätte es dann hinterher auch keinem. Der Bürgermeister hatte ja, wie gesagt, den Arsch in der Hose und hat auch ganz klar gesagt, das ist so verdammt traurig. Man hätte eigentlich diesen Mord verhindern können, aber da wurde halt einfach, ja, schlampig gearbeitet. Also so hat das nicht ausgedrückt, aber ja, im Sinne von, ist ganz, ganz schlimm.
Ja, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, diese Verteidigungstaktik mit, da hat ja dann in dem Sinne keine Vergewaltigung stattgefunden.
Boah, ja.
Ja, also gut, okay, ich will jetzt nicht über den Sinn und Unsinn von Verteidigung vor Mördern vor Gericht. Das ist natürlich wichtig. Ansonsten kann ja auch gar keine Verurteilung stattfinden. Es hat jeder das Recht auf Verteidigung. Dennoch muss ich sagen, das finde ich schon sehr heftig. Ich meine, abgesehen davon, es war hier ein brutaler Mord, der nachgewiesen ist. Diese nicht erfolgte oder erfolgte Vergewaltigung hätte an dem Urteil nicht viel geändert. Muss man das dann nochmal aufmachen? Ich weiß es nicht. Also das finde ich sehr, sehr geschmacklos, makaber und auch ja verächtlich, respektlos. Mir fehlen da die Worte.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Ja klar, man hat halt mit allen Mitteln irgendwie versucht. Und ich meine, du hast ja eigentlich gar nicht viele Möglichkeiten, irgendwas anzuzweifeln. Aber man hat halt versucht, mit allen Mitteln irgendwie die Hinrichtung hinauszuzögern und hat sich dann quasi an jeden Strohhalm irgendwie festgeklammert, der auch irgendwie nur ansatzweise was hergegeben hat, ja. Also ganz schlimm fand ich dann auch diese Aussage von dem Mithäftling. Übrigens habe ich das Ganze ein bisschen, ich sag mal, in Anführungsstrichen schöner ausgedrückt. Also das ist nicht ganz so schlimm. Das war sehr, wie sagt man, fäkalsprachelastig. Trifft es das? Ja. Zu seiner Kindheit habe ich, oder generell zu seiner Vergangenheit, habe ich leider nicht sehr, sehr viel erfahren können. Ich weiß, dass er eine Ausbildung als Fleischer gemacht hat. Heißt es Fleischer?
Fleischer passt, ja. Fleischer oder Metzger. Aber Fleischer ist, glaube ich, sogar das fachlich richtige Wort.
Genau, also er hat eine Ausbildung zum Fleischer gemacht. Und das Interessante war auch, man hat ihm den Mord an Sherry Welch auch nicht sofort nachweisen können. Also es klang so, als hätte er ein Alibi gehabt, weil der Mordzeitpunkt quasi fast zu seinem Schichtbeginn war und er ja nachweisen konnte, dass er bei der Arbeit war. Und dann hat man halt später festgestellt, er war dort, hat Sherry Welch umgebracht und hat sich dann ja direkt im Anschluss danach am Waschbecken komplett gesäubert, damit man keine Spuren an ihm entdecken kann und ist dann zur Arbeit. Also so, als wäre es quasi fast schon geplant gewesen, diesen Mord durchzuführen und dann halt ein passendes Alibi parat zu haben. Naja, und ich habe noch herausgefunden, dass so, ja, also gut, dass er eine narzisstische Persönlichkeit hat. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich gut rauszuhören, gerade wenn er jetzt so die ganze Aufmerksamkeit der Medien genossen hat nach seiner Festnahme. Aber so, ich habe noch gelesen, dass ein Polizeibeamter ausgesagt hat, naja, also mir kam es so rüber, dass die Mutter so der absoluten Überzeugung ist, dass wenn irgendwas mit ihrem Sohn nicht stimmen würde, dass die Schuld ja definitiv nicht an ihr liegt oder an ihrer Erziehung. Das müsste ja schon deren Problem sein. Also es müsste dann schon irgendwie an denen liegen. Also so habe ich das jetzt rausgelesen. Aber mehr über seine Kindheit habe ich jetzt nicht erfahren. Wobei du, ja, ich meine, wenn du selbst auch vier Geschwister hast, die von dir gegangen sind, weiß ich nicht, wie du das verarbeitest, ob das jetzt irgendwie Einfluss auf seine Psyche hatte und es ihn deswegen irgendwie zum Mord bewegt hat. Ich kann mir aber auch ehrlich gesagt durchaus vorstellen, dass die Eltern vielleicht gar nicht mal so toll waren und es vielleicht auch Gewalt zu Hause gegeben haben könnte, weil ich denke mir auch, ich meine, gut, bei den drei Unglücksfällen, ja, oder das hätte man nicht verhindern können, aber es war auch ein Selbstmord dabei. Und da frage ich mich, ist es ein 11-jähriges Kind
gewesen? Also ich muss sagen, das war von diesen Fällen jetzt das auch, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ja. Ich meine, das mit dem Kind, um Gottes Willen, das sind alles ganz schlimme Sachen. Ich will das überhaupt nicht jetzt in irgendwelche Reihenfolge bringen. Aber dass ein 11-Jähriger sich suizidiert, das finde ich schon sehr heftig. Also wirklich.
Richtig. Und definitiv nicht aus Folge davon, weil er Hausarrest bekommen hat und in sein Zimmer geschickt wurde. Also da muss ja vorher schon einiges vorgefallen sein. Da muss ja die ganze Kindheit ganz schrecklich gewesen sein, wenn du dir denkst, das ist in diesem Moment einfach der bessere Weg. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass auch die Kindheit von J. Kelly Pinkerton wirklich schlimm war und dass ja seine Entwicklung der Psyche auch wahrscheinlich ganz viel damit zu tun hatte. Ist jetzt nur eine Mutmaßung, keine Ahnung. Ja, normalerweise sage ich ja immer auch, also ich bin auch gegen die Todesstrafe. Also man hätte ihn wirklich so lebenslänglich verurteilen müssen, dass er niemals hätte im Leben wieder aus dem Gefängnis rauskommen dürfen, weil er hätte sonst jederzeit wieder zugeschlagen. Dass er beim ersten Mal schon verdächtigt wurde und dazu befragt wurde, dass ihm Handabdrücke abgenommen wurden, das hat ihn ja alles überhaupt nicht beunruhigt. Er hat dann nach einem halben Jahr wieder gemordet. Und wieder so bestialisch.
Ja, das würde ja auch zu dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung passen. Plus, er wird ja vielleicht, denke ich mir, auch gemerkt haben, dass die Polizei da nicht viel in der Hand hat, weil sie, wie wir ja jetzt gelernt haben, sich halt eben auch nicht vernünftig gekümmert hat.
Ja, also ich habe dir ein Foto von J. Kelly Pinkerton schon in die OneDrive bereitgestellt. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können die Fotos, von denen wir jetzt reden, gleich auf Instagram nochmal nachsehen. Auf Instagram findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Ihr könnt das Foto auch sehr gerne auf unserer Homepage einsehen, allejahremörder.de, auch mit OE geschrieben. Dort könnt ihr zwar nicht kommentieren, wie auf Instagram, da freuen wir uns immer wahnsinnig über eure Kommentare unter unserem Beitrag, aber dort könnt ihr immerhin auch die Fotos ansehen. Und zwar habe ich dir jetzt schon bereitgestellt, ein Foto von J. Kelly Pinkerton. Und ich habe es jetzt vergessen, dir bereitzustellen. Und das werde ich dann halt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch machen. Von den zwei Opfern von Sherry Welch und Sarah Lawrence sind zwar auch nicht von der Qualität die besten Fotos. Ich meine, das ist ja auch dem Jahr geschuldet. Aber ja, kann ich dazu auch mit einstellen.
Ja, kann ich ja dann auch gucken. Ich bin ja auch Follower.
Ich finde es übrigens krass, für sehr, sehr aufmerksame Zuhörer wird jetzt wahrscheinlich was krass aufgefallen sein. Ist es dir zum Beispiel aufgefallen?
Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst.
Ist dir irgendwas in meinem heutigen Fall aufgefallen, was dir bekannt vorkam?
Ja, es war wieder in Texas und es war wieder ein Jugendlicher.
Ja, wer aufmerksam zugehört hat, wird festgestellt haben, dass letztes Mal, also mein letzter Fall, der Nonnenmord, hat sich tatsächlich nicht nur in Texas abgespielt, sondern auch in Amarillo, Texas. Also es war exakt derselbe Ort und sogar eigentlich, also 2 Jahre zuvor, da quasi fast dieselbe Zeitspanne, plus der zu Unrecht verurteilte junge Mann war auch 17. Genau wie jetzt in meinem heutigen Fall. Da war der Täter, und da war er wirklich der richtige Täter, 17, kam auch aus Amarillo, Texas. krasser Zufall. Ich dachte mir erst so, soll ich den machen? Schon wieder? Amarillo, Texas? Aber ja, ich fand den Fall sehr krass und kenne tatsächlich keinen deutschsprachigen Podcast oder sonstiges Format, was diesen Fall aufgearbeitet hat und wollte ihn dementsprechend unbedingt vortragen.
Ja gut, die Ortsgrenzen sind da ja jetzt auch nicht ausschlaggebend. Aber es ist halt schon heftig, dass die Stadt jetzt halt dann auch zwei solche schlimmen Sachen erlebt hat. Aber ich denke, da wird es noch ein paar mehr geben. Also insofern ist das nicht ausschlaggebend. Aber wie gesagt, ich habe auch noch nichts davon gehört. Wirklich sehr interessant, aber halt auch sehr brutal, sehr heftig.
Ja, leider. Und ich hoffe, meine Triggerwarnung hat dieses Mal ausgereicht.
Soll ich dir mal etwas Neues raussuchen?
Sehr gerne.
1976. Du bist nicht weit gekommen.
Das ging jetzt total schnell.
Ja, ich habe das schon vorbereitet hier alles.
Ach so. 1976. Ja. Also, das Ding ist, wir haben das ja einmal gemacht und wir haben noch gar keinen Fallvorschlag, dass ich das mal sage im Podcast. Liebe Leute, reicht super, super gerne eure Fallvorschläge ein. Per E-Mail, per Instagram-Nachricht. Ihr findet alles nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinkt, wie ihr uns erreichen könnt. Schaut da gerne einfach mal rein, klickt euch da gerne durch oder schreibt uns einfach direkt eine E-Mail an.
contact@allejahremörder.de, Mörder mit OE geschrieben. So, ich notiere, ja? Erledigt.
Super. Zuletzt wollen wir uns dafür entschuldigen, falls jetzt irgendwelche Hintergrundgeräusche die ganze Zeit zu hören waren. Ich für meinen Teil habe immer versucht, nicht dann zu sprechen, wenn hier irgendwelche Nebengeräusche waren. Aber kann durchaus mal passieren. Aber du hast irgendwie gesagt, du hast bei dir Sägegeräusche oder sonstiges gehabt.
Ja, ich weiß nicht. Während der Aufnahme hier fing irgendjemand an. Das hört sich so an, als würde jemand Metall sägen oder abschleifen oder irgendwie sowas. Ich kann es noch nicht definieren. Aber es war am Anfang nicht. Deswegen denke ich mir, wir werden es rausfiltern können. Aber wir gucken. Also wie gesagt, wenn es so ist, tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Wir haben noch kein Studio, leider.
Ja, rausfiltern kann ich das nicht. Es wird ja dann schon drin sein, wenn du währenddessen sprichst. Aber wenn du nicht sprichst, mute ich dich immer, richtig? Ja.
Das ist gut.
Gut.
Okay, ihr Lieben. Dann bleibt uns nur noch, euch einen schönen Wochenstart zu wünschen. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört gerne am Mittwoch mal bei Ungedingst rein. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es deutlich lustiger zu und ohne Mord und Totschlag. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.